Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Jens Jessen von der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Tag, Herr Jessen.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind etwas hereingeschneit, sozusagen in Eile. Was war passiert? Warum waren Sie ein bisschen spät?
Nichts Besonderes. Es war die Tür einer U-Bahn klemmte und dann daraufhin, es gab eine kleine Verzögerung und das dann folgende Versäumen aller weiterer Anschlüsse. Eben, aber ich will hier überhaupt nicht über den Berliner Nahverkehr klagen. Ja. Eben, wenn hier geklagt wird, dann kann ich eigentlich immer nur erinnern, dann wird auf sehr hohem Niveau geklagt und die Leute in Berlin wissen gar nicht, wie schlecht der öffentliche Nahverkehr in München oder Hamburg funktioniert.
Okay, das weiß ich tatsächlich nicht, aber in der Tat finde ich auch, dass die Klage auf hohem Niveau ist in Berlin. Wenn die S-Bahn mal nicht fährt, fährt die U-Bahn aber doch. Ne?
Ja.
Gut, Sie haben es her geschafft, das freut uns sehr und wir haben einige Fragen, die wir heute besprechen wollen, die aktuell sind an diesem Mittwoch, 15. Januar 2020. Unter anderem geht es nochmal um diesen Green Deal, den die Europäische Union sich vorgenommen hat, vor allem Ursula von der allein, EU-Kommissionspräsidentin. Wie schwierig ist es, diesen Green Deal tatsächlich umzusetzen? Das besprechen wir gleich. Das Europaparlament will heute in Straßburg über einen Entschließungsantrag zum sogenannten Green Deal abstimmen. Green Deal, das ist ja das, dass die EU klimaneutral werden will bis zum Jahr 2050. Das ist das große Projekt für die Europäische Union, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber die Umsetzung dieses Plans könnte schwierig werden. Darüber wollen wir gleich sprechen. Es zeigt sich ja zum Beispiel auch in Deutschland am Kohleausstieg, dass das nicht so ganz leicht ist, den tatsächlich durchzusetzen, wie das gehen kann. Darüber wollen wir in dieser Sendung auch sprechen. Aber erstmal die Frage an Sie, Herr Jessen, die übergeordnete Frage. Was erleben wir im Moment? Stehen wir wirklich vor einem Paradigmenwechsel? Ist die Politik jetzt aufgewacht?
Ja,
und
ja.
Zeigt sich das in diesem Green Deal der Europäischen Kommission?
Ja, sie ist aufgewacht. Und ja, es ist ein Paradigmenwechsel insofern, als zum ersten Mal Umwelt- und Klimaziele nicht Ziele unter ferner Liefen sind, sondern an die erste Prioritätsstelle geschoben worden sind. Das ist natürlich zunächst mal nur symbolisch, sozusagen ein performativer Akt. Mhm. Das ist ja auch kritisiert worden. Mhm. Aber trotzdem bedeutend, denn damit muss es einmal anfangen.
Also im Jahr 2050 soll Klimaneutralität herrschen. Also der Anteil an Schadstoffen in der Atmosphäre soll nicht weiter erhöht werden ab dann. Jetzt zum Beispiel jemand wie Harald Welzer, der Soziologe, der sagt, oder bislang hat er das immer gesagt, Regierungen formulieren immer solche Ziele, die weit in der Zukunft liegen. Und deshalb ist das doch eher Simulation politischen Handelns.
Ja, also da bin ich nicht ganz so misstrauisch, obwohl er recht hat. Aber es muss zunächst mal mit so einer Art Simulation von Tat anfangen, bevor die wirkliche Tat folgen kann. Denn eben sowas lässt sich ja nicht in Brüssel und nicht mal in einer Hauptstadt eines Nationalstaates einfach sofort durchsetzen, sondern es muss erstmal verkündet werden und dann kommt man in eine steinige Ebene, wo sehr viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, viele Kompromisse gefunden.
Mhm.
Aber so eine Art Startschuss, eine symbolische, meinetwegen Ausrufung einer Zahl, ist, glaube ich, wirklich nötig.
Ist nötig, könnte nötig sein, würde ich.
Sie ist nur jetzt etwas zaghaft.
Nicht
2050 ist
noch 30 Jahre hin.
Das ist wahrscheinlich wäre es besser. Und ich meine, es geht ja auch darum, das Publikum wirklich auch, was vielleicht noch nicht hinreichend aufgescheucht ist, nochmal wirklich zu erschrecken. Und, und deswegen wäre es vielleicht besser, man hätte 2030 gesagt.
Ja, das wäre mal ein Wort gewesen. Mhm. Also zumal ich denke, dass das Publikum reichlich aufgescheucht ist schon. Unter anderem durch die Buschbrände in Australien jetzt auch. Ich glaube, das hat die Menschen auch, obwohl Australien weit weg zu sein scheint, trotzdem auch hier sehr betroffen gemacht. Aber ich will noch mal Harald Welzer zitieren. Der sagt, im Grunde müssten wir endlich einsehen, dass Wachstum und Klimaschutz nicht zusammengehen. Und das müsste man sagen. Man müsste sozusagen nicht mehr den Profit ins Zentrum stellen. Und alles, was da nicht Ehrlichkeit schafft, ist, um das noch mal zu sagen, Symbolpolitik.
Ja, das ist ganz und gar meine Meinung. Das ist völlig richtig. Also man muss sich von der Illusion verabschieden, dass es eben ein Wachstum gibt, auch ein weiter wachsender, sich auf alle Gegenden der Welt ausdehnender Massenwohlstand und außerdem Klimaschutz. Das ist sicher ganz unmöglich herzustellen. Mhm. Wobei sich natürlich dann brisante Fragen stellen. Also unter anderem merkt man sofort, dass die Klimapolitik in einen Konflikt zum Ziel der sozialen Gerechtigkeit gerät.
Ja.
Und das ist ganz sicher so. Denn ich kann ja auch nur ein Beispiel nennen. Es ist natürlich letztlich überhaupt nicht ausreichend, Klimaziele für die Europäische Union zu formulieren. Das wird uns nicht retten, nicht im Entferntesten. Sondern die Europäische Union muss außerdem eine Art Klimaaußenpolitik machen.
Und wie sollte sie das aber machen?
Ja.
Schwierig.
Das ist eben sehr schwierig. Und sie kann auch sich nicht beispielsweise, nur eine der vielen Schwierigkeiten, in die man gerät, eben, sie kann sich nicht durch ehrgeizige Klimaziele wirtschaftlich so weit schwächen, dass sie in der Welt nicht mehr mitreden kann.
Mhm.
Dann hätten wir hier alle ein super gutes Gewissen, aber gewonnen wäre gar nichts.
Wir besprechen den Green Deal von Ursula von der Leyen und der EU insgesamt. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat ja gesagt, das sei der Man-on-the-Moon-Moment der Europäer. Also wenn sie das jetzt wirklich schaffen, über eine Zeit von 10 Jahren soll 1 Billion Euro ausgegeben werden. Natürlich nicht nur EU-Geld, sondern das Geld soll aus verschiedenen Quellen kommen. Jetzt gibt es aber gleich natürlich Kritik, denn die Mitgliedstaaten sollen mehr zahlen für Klimaschutz in EU-Kassen und die Deutschen haben das sofort zurückgewiesen, obwohl Angela Merkel, Herr Jessen, eher die Beschlüsse zur Klimaneutralität sehr gelobt hat. Hat sie da also Sonntagsreden gehalten?
Ja, schwer zu sagen. Manches spricht dafür. Es kann aber auch sein, dass das eine Frage der Verhandlungstaktik ist. Denn schon jetzt kann man sehen, dass namentlich die osteuropäischen Länder eigentlich gar nicht einsehen, wieso sie einen Beitrag leisten sollen, weil sie sich sozusagen auf einen historischen Nachholbedarf berufen. Und das gerne abwälzen auf den bösen, immer im Überfluss schon lebenden Westen. Und es ist in diesem Zusammenhang, solche Verhandlungen, solche sehr natürlich dann, das kann man sich leicht vorstellen, sehr quälenden Verhandlungen, werden ja auf uns zukommen. Und das kann sein, dass Angela Merkel, die in solchen Sachen ja wahnsinnig gewieft ist, eben schon mal vorsorglich solche maximal Negativpositionen markiert.
Also dass sie also sagt, wir können nicht mehr Geld eingeben, dass sie gleichzeitig aber vor einer Spaltung fast schon der EU dann in Ost und West in diesen Fragen Angst hat?
Ja. Mhm. Oder zumindest sehr schwierige Verhandlungslagen.
Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich Länder wie Polen oder Tschechien beim Strukturwandel mehr unterstützen würde, könnte das dem Klima helfen. Es könnte aber sogar ja vielleicht auch dazu führen, dass man sagt, gut, ihr kriegt Strukturhilfen in Sachen Klimaschutz. Dafür aber müsst ihr zum Beispiel gerade in Ungarn ein paar Schritte wieder in Richtung Rechtsstaat machen.
Ja, das könnte man auch. Das wäre nett, wenn es gelänge, damit 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ob das so ist, weiß ich nicht, weil in all dem steckt auch, ja, eben, das haben wir ja schon gemerkt, ein enormes Kränkungspotenzial. Eben, also das Problem ist ja, dass diese im Sozialismus sozusagen auf einem künstlich niedrig gehaltenen Entwicklungsstand fixierten Länder nun die ganze Zeit dabei sind, aufzuholen. Und wenn man ihnen jetzt plötzlich sagt, es ist nichts mehr mit aufholen, das ganze Ideal, dem ihr nachgeeifert habt, ist obsolet. Wir gehen vielmehr alle zurück. Dann eben, das wird nicht gern gehört. Das ist ganz klar. Im Gegenteil, kann die Argumentationsfigur auftauchen und ist zum Teil auch schon formuliert worden, eben, dass eben die, denen es lange so gut ging, jetzt eben das größere Opfer bringen müssen. Was natürlich auch letztlich schief ist, eine schiefe Argumentation, weil dabei so eine Art Kollektivhaftung über Generationen hinweg formuliert wird.
Naja, insgesamt sieht man, dass eben durch dieses Thema Klimawandel eine ganze Menge Fragen jetzt auftauchen und auch vielleicht miteinander vermischt werden. Vielleicht sollte man aufpassen, dass diese Vermischung gerade nicht passiert.
Ja, das wäre wahrscheinlich gut, wenn das gelänge, das säuberlich zu trennen. Also sollte man vielleicht das, was ich gerade an denkbaren Vermischungen genannt habe, schnell wieder vergessen.
Naja, ich meine, ich hatte Sie auch danach gefragt, weil es könnte ja tatsächlich auch so sein, dass man an der einen oder anderen Stelle eine Vermischung für wünschenswert hält. helfen könnte, eben Klimaschutz und dafür mehr Rechtsstaat, Klimaschutzgelder. Aber lassen Sie uns noch mal auf einen Gedanken von eben zurückkommen. Sie hatten gesagt, es ist eben auch schwer, Ökonomie und Ökologie insgesamt zusammenzudenken. Und das erinnert mich an die amerikanische Publizistin Naomi Klein, die ja auch gesagt hat, man müsse endlich sagen, dass der Profit nicht mehr das Zentrale sein darf in unserem Denken, in der Wirtschaft. Sie hat dieses Buch geschrieben, Green New Deal. Und sie sagt, wir brauchen einen Ökosozialismus mittels Mitgefühl und mehr Zusammenarbeit.
Ja, das ist natürlich mehr eine humanistisch erfreuliche Formulierung als alles andere. Das Problem ist ja nicht nur sozusagen dieses giergetriebene Wirtschaftssystem, sage ich jetzt mal hässlich. Das Problem ist, dass der Profit eben eine Art Kennziffer ist, ein Regelungsinstrument, was es erlaubt, alle Wirtschaftsprozesse zu koordinieren und Effizienz miteinander zu verschachteln. Wenn man das aufgibt, dann braucht man irgendwelche ganz anderen Regelungsmechanismen. Und die sind ja letztlich irgendwie bisher jedenfalls nicht gefunden. Also die Planwirtschaft, jedenfalls des klassischen Sozialismus, hat das nicht hingekriegt. Mhm. Obwohl man das Problem scharf gesehen hat. Die Leute waren ja nicht blöd. Eben. Die wussten schon, wenn es nicht das Geld ist, nicht der Privatprofit der Unternehmen und Unternehmer, dann muss es andere Kennziffern geben. Es hat nur nicht geklappt.
Also insofern ist es vielleicht auch da erstmal schwierig, so ein Wort wie Ökosozialismus in den Ring zu werfen, wenn man dann nicht genau definiert, was darunter zu verstehen ist?
Ja Gott, das kann sie ruhig in den Ring werfen. Das klingt ja auch irgendwie gar nicht unsympathisch, für mich jedenfalls. Aber ich glaube, es heißt nichts. Es heißt nichts und es wird für viele Ohren auch sehr wohl sehr unsympathisch klingen. Viele Leute wären sogar bereit, eben den Klimazielen vieles zu opfern, nicht aber die Freiheit. Und unglückseligerweise verbinden die meisten oder jedenfalls sehr viele Leute mit dem Stichwort Sozialismus vor allem eine Aufgabe von Freiheit.
Was wird also passieren in den nächsten 10 Jahren? 1 Billion Euro sollen fließen in die Investitionen für die Klimawende. Das hat die EU-Kommission so entschieden. Ich bin gespannt. Jens Jessen hier zu Gast im Studio in dieser Mittagssendung. Ganz interessanter Tag heute, an dem einerseits spürbar wird, dass doch was passiert in Sachen Klimaschutz, gerade auch mit dem Green Deal der Europäischen Union, an dem aber auch spürbar wird, wie schwierig es ist, die verschiedenen Interessen in Einklang zu bringen. Im Kanzleramt sind heute zu Gast erst die Vertreter der Autobranche am Nachmittag, die ja die Transformation hin zur E-Mobilität stemmen müssen. Wie kann das gehen? Wie können neue technische Lösungen aussehen? Wer finanziert das auch? Das wird Thema sein. Aber heute Abend werden auch die Vertreter der Bundesländer bei der Kanzlerin im Kanzleramt sein, die noch Braunkohle fördern, die Braunkohleländer. Die Frage in Deutschland ist, welche Kraftwerke in welchem Revier gehen, in welcher Reihenfolge vom Netz. Und da gibt es jetzt Streit zwischen Ost und West. Uniper heißt der Störenfried. Uniper will in Datteln im Ruhrgebiet sein hochmodernes Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Denn bis 2038 wird die Kohle ja noch genutzt werden. Dafür soll in Ostdeutschland, in Schkoppau, ein Tagebau 10 Jahre früher als bisher gedacht geschlossen werden. Das bringt nun den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt auf den Plan, Rainer Haseloff. Wir hören ihn mal.
Jetzt haben wir einen echten Ost-West-Konflikt. Und für mich ist das ganz klar, die Klimaziele müssen erreicht werden. Aber man weiß seit Jahren, dass man aus der Kohle aussteigt. Und trotzdem baut man da ein neues Kraftwerk hin, was jetzt in Konkurrenz zu unseren Kraftwerken steht. Wir fordern, dass die Empfehlungen der Kohlekommission wirklich eingehalten werden. Das heißt Steinkohle vor Braunkohle und alt vor neu.
Das sagt also Herr Haseloff. Aber Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen ist da ganz anderer Meinung. Der sagt, der CO2-Ausstoß steht im Vordergrund und danach müsse es gehen. Das ist interessant, Herr Jessen, oder? Da gibt es jetzt zwei Konfliktlinien. Ja. Einmal diese Konfliktlinie Ost gegen West und Klimaschutz gegen Arbeitsplätze. Extrem komplizierte Situation.
Ja, und die wird, solche Konfliktlinien wird, wenn man nicht zwischendurch die ganze Klimapolitik aufgibt aus Verzweiflung, werden solche Konflikte noch weiter zunehmen und sich noch weiter verstärken.
Aber wem würden Sie denn, wenn Sie nun im Kanzleramt zugegen wären, zustimmen? Würden Sie sagen, Herr Haseloff hat recht, er muss dafür sorgen, dass nicht noch mehr Jobs in Sachsen-Anhalt verloren gehen oder nicht vor allem noch früher als gedacht?
Also dazu müsste man sich mal die Zahlen mal genau angucken und sehen, wie viele Arbeitsplätze das sind. So viele sind es nämlich oft gar nicht, obwohl sie in einer Region natürlich gleichwohl sehr wichtig sind.
Also ich meine, wir wissen, dass in Sachsen-Anhalt die Arbeitslosigkeit bei über 7% liegt und im Durchschnitt in Deutschland nur bei 3%. Aber ich weiß jetzt in der Tat die ganz genaue Zahl bei
dieser Mine nicht. Aber wahrscheinlich ist der Tagebauabbau von Braunkohle letztlich bei weitem umweltschädlicher als für 2 Jahrzehnte oder so ein noch dazu Steinkohlekraftwerk, was viel effizienter arbeitet, ans Netz gehen zu lassen.
Und
das ist ja diese Sachen, diese Anlagen sind hochmodern, machen
modern,
sehr wenig Schmutz. Der Brennwert für Steinkohle ist ja ein Mehrfaches höher als von Braunkohle. Es wird nicht sozusagen landschaftszerstörend gewonnen und also,
aber es geht eben um die Menschen.
Aber das ist Politik und es geht um die Menschen, es geht aber auch um Macht natürlich. Auch das wird mitverhandelt.
Gut.
Wer ist muskulös genug, um die Interessen seiner Wähler zu vertreten?
Okay, die Wähler, die Menschen. Wir hören mal, was der Ministerpräsident Michael Kretschmer von Sachsen dazu gesagt hat.
Schkopau gilt wie auch jeder andere Standort. Wir müssen den Menschen in der Region in die Augen schauen können und sagen, wir werden dafür sorgen, dass hier eine Zukunft entsteht und nicht die große Last dieser großen Entscheidung CO2-Reduktion in Deutschland auf eurem Rücken passiert.
Ja, hat er natürlich ein Stück weit recht. Das darf nicht auf dem Rücken der Menschen, die dort arbeiten, passieren. Deswegen soll es ja auch Strukturhilfen geben. Ich meine, der Bund hat ja gesagt, 40 Milliarden Euro verteilt auf 20 Jahre. Aber die Länder wollen dafür natürlich eine Garantie und diese Garantie möglichst bald.
Ja, ja, das ist mir schon klar. Das müssen die auch sagen. Die müssen ja auch sagen, dass sie etwas für ihre, mit den Bundesländern, für ihre Bürger tun.
Richtig.
Das ist auch ihre Aufgabe. Trotzdem, also wenn man die Sache, die Klimawende wird scheitern, wenn man eben letztlich die alten, auch berechtigten Mechanismen der Sozialpolitik eben gleichrangig oder gar vorrangig behandelt. Dann wird es scheitern. Davon bin ich fest überzeugt. Es gibt einfach, das muss man, gehört zu den Wahrheiten, die von denen der Soziologe, den Sie zitiert haben, Harald Welzer gesagt hat, dass man sie aussprechen muss, die Wahrheit. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Klimapolitik und Sozialpolitik.
Und in diesem Fall würden Sie für die Klimapolitik entscheiden?
Nach Abwägung. Aber ich glaube, ich habe diesen starken Verdacht. Ich meine, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe und wahrscheinlich auch eine Frechheit, sich dazu zu äußern. Aber ich nehme mal an, letztlich so viele Arbeitsplätze hängen da nicht dran. Es ist mehr Symbolik als alles andere.
Es geht um den Klimaschutz. Wir wollen ihn vorantreiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn wir das wollen, müssen wir Bürger Veränderungen mittragen, die mit dem Strukturwandel einhergehen. Daran kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Müssen wir daher aber Helden sein? Das haben wir mit dem Philosophen Dieter Thoma besprochen, heute früh bzw. gestern Nachmittag in Deutschlandfunk Kultur. Er hat die These aufgestellt, dass die Demokratie Helden braucht. Aber wie sieht denn ein moderner Held aus?
Ja, erstmal die Tatsache, dass sie andere Menschen nicht klein halten, wie das viele traditionelle Helden gemacht haben, die sich dann gesonnt haben im Ruhm, sondern dass sie andere Menschen ermutigen. Dann werden sie auch Helden der Demokratie, weil sie dann nicht einfach ein Machtgefälle sichern zwischen ihnen und den anderen.
Also Helden der Demokratie, Herr Jessen, sind solche, die andere ermutigen. Finde ich einen schönen Gedanken.
Ja, das ist aber dann, verschwimmt für mich so ein bisschen der Heldenbegriff.
Wie ist der denn für Sie definiert?
Also ich stelle mir den Helden eigentlich immer vor als jemand, der in einer bestimmten, gegebenen, konkreten Situation eine Tat des Widerstands oder der Rettung vollbringt, die für ihn selber aber nicht gut ist. Also das zu den eigenen Interessen zu widerhandeln, das ist für mich ein Held.
Dann lassen Sie uns noch mal hören, was Frank-Walter Steinmeier gesagt hat in seiner Weihnachtsansprache zum Thema Helden.
Zum Glück, und das ist anders als in einer Diktatur, braucht die Demokratie keine Helden. Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger mit Zuversicht und Tatkraft.
Also braucht die Demokratie keine Helden, sagt er. Sie verstehen das so wie er. Ich denke auch, er sieht das so, eben Helden sind solche, die gegen ihren Willen sich in Gefahr bringen.
ich weiß nicht genau, was er meint. Das ist mir irgendwie unklar. Naja, wenn man sich gegen seinen Willen in Gefahr bringt, dann ist das ist kein Held. Das
naja,
ist
um
blöd.
Sich sozusagen also, eine gezwungen. Hürde zu überwinden aber, ja, und zu also sagen, ich mache das jetzt um der guten Sache.
Aus eigenem Willen, aber nicht in ja, meinem richtig. Interesse.
Richtig, nicht, ja.
Ja, das, ja. Und das halte ich für etwas, was zu, leider zu jeder Zeit wichtig ist und zu jeder Zeit fehlt im das ist ganz einfach. Man muss nur sich erinnern an die Ungerechtigkeiten der Schulzeit. Wie nett es gewesen wäre, wenn dort ein Lehrer sich mal aufgerafft hätte und die Missstände, die er genauso wie alle anderen kannte, benannt oder vielleicht bekämpft hätte. Oder sogar in der Klasse einen Mitschüler oder in einem ganz anderen Raum, wo ständig Dinge passieren, die eigentlich sozusagen nach selbstlosem, aber gefährlichen Handeln verlangen. Denken Sie an Unternehmen. Oder vielleicht, was passiert in den Parteien bei der Auswahl des Personals? Eben überall, also es gibt, überall werden Schweinereien im Überfluss produziert. Das ist leider meine etwas gut, negative Weltsicht. Und insofern
negativ.
Verlangt es Helden.
Aha, die sich dagegen stellen, ja. Die da sowas öffentlich machen. Aber jetzt lassen Sie uns noch mal bei dieser Frage bleiben. Helden, auch im Sinne des Klimaschutzes. Seit gestern wissen wir, dass das Unwort des Jahres Klimahysterie lautet. Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, müssen sich dann manchmal als klimahysterisch sozusagen beschimpfen lassen oder als Leute, die Klimahysterie Vorschub leisten. Ist man dann auch ein Held, wenn man das aushält und trotzdem weitermacht und für den Klimaschutz kämpft?
Ja, finde ich jetzt, also es ist ja so, wenn es darum geht, ein neues Thema oder ein neues Ziel in den gesellschaftlichen Diskurs einzuspeisen, dann wird das immer auf große Widerstände stoßen und man wird das immer mit einer gewissen Lautstärke machen müssen, die dann hysterisch wirkt. Also ich finde, das auszuhalten, eben das ist schon irgendwie, das muss mit inbegriffen sein. Das
aber
finde
ist,
ich noch
nicht,
nicht
heldenhaft.
Ja, nein, das, nein. Oder das ist mikroheldenhaft, würde ich mal sagen, das auszuhalten.
Gut, kommt wahrscheinlich auf die Persönlichkeit an. Der eine hält es leichter aus, der andere braucht schon ein bisschen was Heldenhaftes, um sich dem auszusetzen. Aber jetzt haben wir noch mal recherchiert. Also in Ostdeutschland, der Braunkohletagebau, der eventuell eher geschlossen werden soll, damit in NRW das Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen kann, hat 140 Mitarbeiter. Wir waren ja in Schkopau, waren ja vorher im Zweifel, wie viele Menschen da betroffen sind. Diese 140, Herr Jessen, ich frage jetzt mal, ich weiß, die Frage ist ein bisschen gewagt, aber wenn die sagen würden, okay, im Sinne des Klimaschutzes gehen wir den Strukturwandel mit, wir sind einig, wir können diesen Job hier nicht so weitermachen, wir brauchen was Neues, wir stellen uns auch nicht dagegen. Wäre das heldenhaft?
Ja, das wäre heldenhaft zum Beispiel. Das wäre heldenhaft und durchaus denkbar. Eben. Nur, es ist natürlich, deswegen ist diese Zahl dann doch sehr aufschlussreich. Es ist gut, prima, dass Sie oder Ihre Redaktion das herausgefunden haben, weil das zeigt, dass es eben auch auf der anderen Seite zunächst um Symbolpolitik geht. Da steht sozusagen in diesem Falle symbolisch Arbeitsplatzsicherung, Bestandssicherung gegen die auf der anderen Seite einstweilen ja auch mehr symbolisch als alles andere betriebene Klimapolitik. Aber es an solchen Konfliktlagen muss das mal ausgefochten werden.
Muss ausgefochten werden und natürlich müssen die Zahlen dann auch genannt werden. Also insofern, ja, danke an Jenny Gensmer, sage ich mal, hinter die Scheibe. Ja, eine Frage vielleicht noch zum Thema Helden. Es ist schwer, sich in diesem Land als Oberbürgermeister zu engagieren, in manchen Kommunen zumindest. Das war auch ein Thema mit Herrn Thome, mit dem Philosophen. Da kann es dann so weit gehen, dass man sagt, ich übe Verzicht, ich gebe diesen Job auf. Ich will auch nicht mehr diesen Anfeindungen ausgesetzt sein. Ist das heldenhaft, wenn man diesen Job dann behält?
Ja. Das unbedingt. Also wer das einmal sich angeschaut hat oder im Detail hat schildern lassen, der weiß, dass das wirklich hart ist. Und dass ich natürlich selbstverständlich verstehe ich jeden Bürgermeister, der sagt, das will ich nicht weiter ertragen und auch meiner Familie nicht zumuten. Aber
wenn man da stand
halten, was ein unwahrscheinlich wichtiges Zeichen ist, denn eben diese AfD-Leute oder Sympathisanten oder vielleicht ist es auch nicht diese Partei, aber jedenfalls dieses neofaschistische Umfeld, das rechnet ja damit, das ist deren Weltbild, dass man Leute einschüchtern kann und durch Einschüchterung vertreiben. Und wenn zu zeigen, dass das vielleicht dann doch nicht geht oder ganz schwierig ist, durch Standhaftigkeit und Kälte eben der Haltung, das ist heldenhaft, ja. Das sind wichtige Exempel. Obwohl ich selbstverständlich bin, ist es nicht meine Aufgabe oder habe ich keineswegs berechtigt, irgendeinem Bürgermeister zu sagen, jetzt bleiben Sie mal verdammt nochmal.
Nee, das ist damit ja auch nicht gesagt. Aber es werden Leute,
die das tun und das gibt es. Es wird ja eben leider wird mehr berichtet über die Leute, die aufgeben und die geben zum Teil natürlich auch auf, um ein Signal zu setzen. Nicht? Das soll auch
eine Öffentlichkeitswirksamkeit haben.
Aber es wird nicht berichtet über die, die es einfach nicht tun.
Und ja, vielleicht jetzt doch in Zukunft mehr. Ja. Also für die, die da bleiben, wird vielleicht auch berichtet. Jens Jessen, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Heute vor genau 30 Jahren, am 15. Januar 1990, haben Bürgerrechtler das Büro der Stasi-Zentrale in Berlin besetzt. Und diese Bürger damals, das waren vielleicht auch Helden. Wir haben ja gerade über Helden gesprochen, denn die haben verhindert, dass die Stasi-Akten dann vernichtet wurden. War das damals ein wegweisendes Geschehen, Herr Jessen?
Ja, absolut, absolut. Das hatte was in vieler Hinsicht Sensationelle. Also das Erste war natürlich, dass man in dieser damals noch völlig unklaren politisch, auch polizeilich, juristischen Lage das machte. Also da haben die Leute ein Zeichen von sozusagen von großer Eigenständigkeit gegeben. Und das andere war, dass sie sozusagen, dass damit wurde in das Herz der Finsternis vorgestoßen. Es wurde ja vieles gesagt, was die Leute nicht mehr haben wollten in Ostdeutschland. Aber der Kern des Ganzen war letztlich die Stasi. Mhm. Und das war auch der gefürchtete Kern. Mhm. Und dass es gelang, da hineinzustoßen, sozusagen in die Eingeweide des Bösen und dort eben aufzuräumen, buchstäblich eine eigene neue Ordnung zu machen, das war eine ganz, ganz große Sache. Und das war ja nicht nur in Berlin, also das war ja auch in Leipzig, wurde die berühmte Runde Ecke, die Stasi-Zentrale, gestürmt und da geschah etwas, was vielleicht noch erstaunlicher war, weil in Windeseile diese jungen Leute, die das gemacht haben, haben aus dem, was sie vorfanden, eine Art kleines Museum geschaffen. Das heißt, sie haben ihre Lesart durchgesetzt gegen die sozusagen diese in Beton gegossene Lesart der Partei der vergangenen 40 Jahre.
Wie lange hat das Museum bestanden?
Ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, noch.
Das, was damals sozusagen direkt
improvisiert
wurde?
Ich weiß nicht, ob es in diesem Bestand, so wie es improvisiert wurde, das weiß ich nicht.
Aber es sollte ja damals eine Amnestie für DDR-Spione geben. Das finde ich ganz interessant, weil Wolfgang Schäuble, der damals Innenminister war und für die Sicherheit zuständig, der hat gesagt, heute wird er zitiert in der Süddeutschen, wir wollten nicht die Sieger sein und die in der DDR sollten nicht die Besiegten sein. Und daher haben sie sozusagen gedacht, ach, wir wollen diese ganze Sache vielleicht einfach sozusagen tabula rasa machen. Und das hat dann die SPD verhindert, Hans-Jochen Vogel, war richtig?
Ja, absolut. Denn diese Aussage ist, finde ich, von einer gar so empörenden Pilatushaftigkeit. Das ist wirklich so, wenn man sagt, ja, wen wollt ihr kreuzigen? Sucht euch. Nein, es geht doch nicht um sie. Es ging doch nicht, geht nicht und ging nicht um Sieger und besiegt. Wenn man das so einteilt, dann hätte man ja unterstellt, dass alle DDR-Bürger Stasi-Leute und Spitzel und Spione gewesen sind, die nun besiegt sind. Sondern tatsächlich wurden sie ja befreit von dieser Krakau, beziehungsweise haben sich selbst befreit.
Ja, und sie haben eben auch darauf gedrungen, dass diese Aufarbeitung stattfindet.
Ja. Es war damals, ging die ganze, nach anderthalb Jahren ungefähr, entglitt sowieso die Debatte unglücklich, weil es plötzlich die Stasi-Auseinandersetzung und Aufarbeitung in eine Art Ost-West-Streit uminszeniert wurde. So als hätten die Westler immer etwas gegen die Stasi und die Ostler liebten sie. Was ja völlig absurd ist. In Wahrheit war es natürlich, was damals ausbrach und was letztlich bis heute existiert, es brach ein großer Streit innerhalb der Ostdeutschen aus. Zwischen den Leuten, die dem Regime dann letztlich doch angehangen haben und denen, die es immer gehasst haben oder deren Opfer waren. Und dieser innerostdeutsche Streit, der wurde dann sozusagen umgelabelt und in eine Ost-West-Auseinandersetzung verwandelt.
Gut, aber auch was innerdeutsch ausgehalten werden musste und auch immer noch ausgehalten werden muss, dieses zu erfahren, wer hat wen bespitzelt innerhalb von Familien, innerhalb von Freundeskreisen auch. Das aber aufzudecken und dass das mit so viel Akribie dann auch passiert ist, das halte ich wirklich für eine große Leistung der Ostdeutschen insgesamt, die sich dafür engagiert haben. Unter anderem auch Ines Geipel, die Schriftstellerin und Anti-Doping-Kämpferin, die sich da sehr, sehr engagiert hat. Und nur so ist, denke ich, wenn man es aufarbeitet, kann man in eine bessere Zukunft gehen.
Ja, absolut. Es ist absolut, obwohl es natürlich zum Teil grauenhaft war, was entdeckt wurde. Aber es war auch nötig, weil viele Leute, es gab ja diese Zersetzungsstrategien der Stasi, die nicht also das private Umfeld von Menschen zerstörte. Und die Leute wussten aber nicht genau, was da passiert ist. Und manchmal haben erst die Akten erklärt, warum bin ich damals von meiner Frau verlassen worden oder wie war das mit. Also der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich, dieser große ostdeutsche Schriftsteller, der hat dann gesehen, dass sein Bruder ihn verraten hat.
Also insofern können wir schon sagen, dass es Sinn macht, auch so in die Vergangenheit nochmal zu gucken. Das hat viel mit uns Heutigen zu tun.
Ja.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute im Stasi-Unterlagenarchiv zu Gast, anlässlich also 30 Jahre friedliche Revolution und Ende der Stasi. Hier zu Gast im Studio Jens Jessen und wir haben eben über die Gedenkstätte Museum in der Rundenecke in Leipzig gesprochen, denn Sie haben sich an dieses Museum erinnert, was damals sozusagen erst improvisiert wurde und es ist tatsächlich nach wie vor dort zu besuchen. Was haben Sie für eine Erinnerung an dieses Museum, als Sie da waren?
Ja, es war sehr interessant, weil es natürlich nicht sozusagen professionell museumsdidaktisch gemacht war, sondern diese ganz jungen Leute, zum Teil größtenteils Studenten, haben die Sachen ausgestellt, die sie besonders grauenhaft fanden. Unter anderem zum Beispiel ein Badezimmerteppich, einen handgeknüpften, der das Wappen der Stasi, Schild und Schwert der Partei, enthielt. Mhm. Und das fanden die, da hat mich einer auch rumgeführt und hat gesagt, das fände er so unvorstellbar grauenhaft, diese behagliche Spießigkeit im Herzen dieser Institution.
Zu sehen, also im Museum in der Rundenecke in Leipzig. Vielen Dank, Jens Jessen, dass Sie hier waren.
Das war mir ein Vergnügen.
Stunde.
Vielen Dank Ihnen.